Himmlischer Vater, wir bitten dich durch deinen Sohn um Lenkung und Leitung, bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort besser zu verstehen. Danken dir für all die wunderbaren Dinge, die du erschaffen hast, und bitten dich um Kraft und um deinen Segen. Amen.
Amen.
Tja, Peter ist nicht da, also können wir nicht mit den Zeilen weitermachen.
So. Aber wir machen mit Hiob weiter.
Genau, also wir hatten Anfang des Jahres angefangen mit 1. Mose. Nachdem wir mit 1. Mose fertig waren, machen wir zeitlich den logischen Sprung zu Hiob, weil der ja eigentlich da irgendwo in 1. und 2. Mose gelebt haben muss. Mhm. Aufgrund dessen, worüber die sich im Himmel unterhalten haben. Letzte Woche hatten wir Kapitel 1 und 2. Haben wir ja wenig schnell in der Bibel, dass wir einen Blick in den Himmel haben und sehen können, was dort eigentlich so passiert. In Hiob 1 und 2 sehen wir ja, dass. Ja, was passiert da im Himmel? Kannst du dich noch erinnern?
Nee. Ich wollte nur wissen, ob du schon wie auf 1 jetzt drauf warst da.
Ja, mache ich bitte. Mach einen an.
Während ihr sucht, nochmal so zur Zusammenfassung.
Ich habe hier.
Was jetzt? Okay.
Ja.
Erzähl mal, was ist da das Besondere hier? Was im Himmel passiert?
Sein Besitztum bestand aus 7000 Schafen, 3000 Kamelen, 500 Joch Binder, 500 Eselinnen und in seinem sehr vielen Gesinde, ja.
Was im Himmel passiert.
Weil
du wolltest den Wunsch hier gehabt, während wir durch 1. Mose ziemlich zum Schluss hast du gesagt, wollen wir was anderes lesen. Weil 1. Mose ist ja mehr Geschichte.
Ja.
Da hast du ja mal die Geschichte von dem und du kannst Gott nur erahnen. Aber jetzt in 1. Mose, in Hiob 1 und 2, hast du den direkten Blick in den Himmel, was dort passiert. Das ist ja was Besonderes, dass man da sieht, dass die Engel vor Gott zu einer bestimmten Zeit Rechenschaft ablegen müssen.
Ach ja, ja.
Aber und wer erscheint dort vor Gott?
Satan.
Okay. Und worüber unterhalten die sich? Gott und Satan? Sagt Gott, du hast Hausverbot, raus hier?
Ja.
Oder, nee, der sagt zu ihm, sag mal, wo kommst du her?
Genau. Ja. Er hatte ja alles eingezäunt und ja. Das Werk seiner Hände waren gesegnet. Und das Besitztum hat sich alles ausgebreitet.
Also im einen stimmen Gott und Satan überein, ne? Dass hier gottesfürchtig ist.
Ja.
Und deswegen, aus diesem Satz, grenzen wir hier zwischen 1. und 2. Mose ein. Ne? Weil ihr sagt, der ist der Einzige, der gottesfürchtig war zu dem Zeitpunkt. Aber Satan sagt, der ist ja nur gottesfürchtig, weil du ihn beschützt. Richtig?
Ja.
Und genau. Gott sagt im Kapitel 1, okay, du darfst an seine Habe. Und dann Kapitel 2 sagt er, du darfst an sein Fleisch.
Spike.
Aber nicht an sein Leben. Was bedeutet Satan? Ist das ein Name? Ist das eine.
Satan, ja, ist der Teufel.
Okay, aber Satan ist eigentlich was? Ein
Job man hat?
Die Leute von Gott abzubringen.
Mhm. Welchen Job hat er da im Himmel gerade gemacht? Mit Gott? Gericht.
Ja, genau. Satan war der Staatsanwalt. So.
Genau, der Ankläger. Gegner. Okay. Satan bedeutet Ankläger oder Gegner. Beim Gericht sitzt der, auf der anderen Seite sitzt der Satan. Ja. Ist der Gegner. Da ist der Richter, da ist dein Gegner, der Satan. Okay. Nur damit wir, weil man benutzt im Deutschen immer die Begriffe, ohne zu übersetzen, und dann haben wir damit ein Problem. Ne? Also der sagt die Gegner.
Nee. Komm dann vorbei.
Jesus, ne?
Nee, da unten liegen Handschuhe auf der Erde.
Deiner oder?
Nee, mein.
Vielleicht von Flo? Wenn das eure nicht sind, dann liegen die von Donnerstag
da. Weißt
du,
ob das Kinderhandschuhe sind oder?
Nee, das sind doch.
So abgeschnittene.
Das sind wahrscheinlich
schon von Flo.
Der hatte dann ein bisschen.
Also der Gegner. So, da hat man noch was festgestellt. Beim ersten Mal wendet sich Satan, nimmt hier sein Besitztum, die Diener und seine erwachsenen Kinder.
Ja.
Woher wissen wir, dass die erwachsen waren? Na, weil die schon in ihren Häusern feiern.
Ja, genau.
Und wenn sie in ihren eigenen Häusern gefeiert haben, können sie kein Kinder gewesen.
Genau. Ne?
Wenn sie mit so vielen in dem Haus feiern konnten, muss das entsprechend groß sein. Da waren sie also nicht gerade erst angefangen.
Und dann haben wir gesehen, beim zweiten Mal wendet sich die Frau gegen ihn und er wird krank. Wisst ihr noch, welche Krankheit dem ähnelt? Was dort beschrieben wird, was wir hier in Europa kennen. Steht nicht drin. Da steht einfach nur, dass er überall Beulen hatte.
Ja, eben der Ausschlag oder so. Mumps, ne? So.
Mumps?
Wir hatten letztes Mal gesagt Syphilis.
Ah, ja. Was dort beschrieben wird, ist wie, was in Europa die Syphilis ist. Von den Auswirkungen.
Okay.
Also gibt hier in Europa, die würde sich eh nicht bemerkbar machen. Ne? Überall Beulen und es würde jucken und kratzen und gleichzeitig Schmerzen. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann man auch verstehen, warum seine drei Freunde in den nächsten Wochen ihm manchmal Unmoral vorwerfen. Weil vom Äußeren sah wahrscheinlich so aus wie jemand, der unmoralisch gelebt hat. Aber okay. So weit sind wir ja noch nicht. Seine Freunde waren gekommen. Letzte Verse, letzte Woche. Was war mit denen gewesen, als sie kamen? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, er hat offenbart, also nackt ist er zur Welt gekommen und nackt wird er gehen.
Ja, das ist halt mehr heute. Letzte Woche war, dass sie kommen und sie erkennen ihn nicht.
Ja, genau, stimmt.
Sie erkennen ihn nicht. Und dann setzen sich hin
und schweigen.
Und schweigen.
Und schweigen.
Nicht einen Tag, nicht zwei Tage, sondern wie lange? Eine ganze Woche. 7 Tage. 7 Tage Trauer ist eigentlich die Trauerzeit für den Toten. Dann machen wir heute weiter mit hier Kapitel 3. Heute nur Kapitel 3, um uns da ein bisschen reinzuwuseln in die Denkmuster von dir.
Stimmt, wir hatten ja letzte Woche schon Kapitel 2 gemacht.
Genau. Ja, willst du lesen, oder?
Ja. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, Ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis. Nicht frage nach Gott, nach ihm da droben und nicht erglänze über ihm das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen, Gewölk lagere sich über ihm, erschrecken ihn Tagesverfinsterungen. Jene Nacht dunkel ergreife sie. Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monde kommen sie nicht. Siehe, jene Nacht ist unfruchtbar, es trete kein Jubel in sie ein. Verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureißen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung. Sie harre auf Licht und da sei keines. Und nicht schaue sie die Wimpern der Morgenröte. Denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Mühsal nicht verborgen von meinen Augen. Warum starb ich nicht von Mutterleibe an, kam aus dem Schoße hervor und verschied? Weshalb kam Knie mir entgegen? Wozu Brüste, dass ich sog? Denn jetzt würde ich liegen und rasten, ich würde schlafen, dann hätte ich Ruhe. Mit Königen und Räten der Erde, welche sich verödete Plätze erbauten, oder mit Fürsten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten, oder gleich einer verborgenen Fehlgeburt, wäre ich nicht da, gleich Kindern, die das Licht nicht erblickt haben. Dort lassen die Bösen ab vom Toben und ruhen an die Kraft erschöpften, rasten die Gefangenen allesamt, hören nicht die Stimme des Treibers. Der Kleine und der Große, dort sind sie gleich, und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben denen, die bitterer Seele sind, die auf den Tod harren, und er ist nicht da, und die nach ihm graben mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich freuen bis zum Jubel, Wonne haben, wenn sie das Grab finden, dem Manne, dessen Weg ihm verborgen ist und den Gott eingeschlossen hat ringsum. Denn gleich meinem Brote kommt ein Seufzen, wie Wasser ergießt sich mein Gestöhn. Denn ich fürchtete einen Schrecken und er warf mich und vor dem mir bangte. Er traf mich und vor dem mir bangte. Das kam über mich. Ich war nicht ruhig und ich rastete nicht und ruhte nicht. Da kam das Toben.
Okay, danke. Kannst du verstehen, wie Hiob sich fühlt? Gibt es so einen Moment, wo man sich so fühlt, wo man alles...
Ja, der hat sich richtig beschissen gefühlt.
Was war passiert? Nochmal. Reichtum weg?
Ja.
Seine Diener tot?
Seine Freunde konnte ich nicht mehr erkennen.
Seine Frau weg? Ha? Seine Kinder tot?
Ja.
Freunde haben ihn nicht mehr erkannt?
Ja. Ja, ist alles weg.
Und Schmerz.
Ja.
Und schlaflos haben wir gesagt.
Ja, und schlaflos.
Besten Voraussetzungen, um die biblische Freude zu empfangen.
Bitte?
die besten Voraussetzungen, um die biblische Freude zu empfangen. Wir hatten gestern auf BibelTV eine Ansprache gesehen, die darum ging, unter Depressionen auch die biblische Freude zu haben. Und das geht.
Okay. Wer? Von Dirk Meyer oder wer?
Nee. Willow-Krieg.
Okay.
War ganz gut. Gut erklärt. Aber erstmal freut man sich nicht. Vom rein menschlichen her kann es sich auch nicht freuen. Weil das ist einfach nicht schön. Ich kenne das auch, wenn ich manchmal die Schmerzen so schlimm habe, dass ich sage, heute ist ein guter Tag, auf die Straße zu gehen. Weil dann hast du einmal Schmerzen, dann ist gut. Irgendwann hast du es einfach satt. Und der hatte ja gar nichts mehr. Er hatte nicht nur Schmerzen, er hatte gar nichts mehr.
Was verwünscht er zuerst? Den ersten Versen? Und?
Ja, also, dass er den Tag verflucht, ist klar.
Welchen?
Welchen? Wer ist mit seinem Tag gemeint?
Na, er erklärt es ja, ne?
Ich erkläre
es. Ja, sein Geburtstag, der sollte auch verschwinden.
Ja.
Der Tag sollte finster bleiben.
Ja. Warum? Wenn der Geburtstag nicht mehr da ist, welchen Nutzen hätte Hiob davon? Weil wenn ich einen aus dem Kalender einen Tag rausreiße, bin ich ja trotzdem noch da.
Ja, genau.
Er verflucht praktisch deine Geburt, da er überhaupt geboren wurde.
Genau,
der verflucht deine Geburt. Wäre ich doch blutig geboren worden, hätte meine Mutter mich nicht zur Welt gebracht und so weiter. Der Tag möge eigentlich nie in der Geschichte auftauchen und so weiter. Eigentlich bin ich jetzt gar nicht würdig mit meinen Schmerzen und so weiter, doch zu leben. Warum bin ich überhaupt geboren worden und so weiter? Also praktisch
sehen. Wo wäre der, wenn er nicht geboren wäre?
Ja, ich weiß nicht, ob er nicht bewusst ist, dass er dann bei Gott wäre.
Ja, was sagt er denn hier? Er sagt, warum starb ich nicht vom Mutterleib her? Warum kann ich nie entgehen? Warum habe ich bloß die Seen, habe an ihn gesogen? Warum? Denn, Vers 13.
Mit Königen und Räten der Erde, welche...
Du bist schon mal 14, ne?
Ja, ach so.
Der 13, 14, ist ja eben.
Denn jetzt würde ich liegen und rasten. Ich würde schlafen. Dann hätte er Ruhe. Oder ich Ruhe. Besser. Ja. Hier. Ja.
Okay.
Entweder liegen und schlafen im Mutterleibe.
Naja, klettern, wie suche ich 12 weiter? 14, 15, 16.
Ach so, okay. Mit Königen und Räten der Erde, welche sich verödete Plätze erbauten. Oder mit Fürsten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten. Oder gleich einer verborgenen Fehlgeburt wäre ich nicht da. Gleich mit Kindern, die das Licht der Welt nicht erblickt haben.
Also mit wem legt er sich auf eine Stufe?
Ja, mit den toten Kindern.
Mit Fehlgeburten.
Ja, mit Fehlgeburten.
Ihr sagt, egal ob eine Fehlgeburt oder ob die Eltern gar nicht mitkriegen, oder die Reichen in Ägypten, die sich eine Pyramide bauen und da sich drin begraben, oder ich würde einfach liegen und schlafen.
Genau.
Okay, oder nicht?
Ja, so, ja, doch, ist richtig. Naja, schlafen.
Ruhen.
Was machst du, wenn du tust? Das wackelst du nicht rum und feierst ja
nicht mehr,
dann bist du tot. Dann wachst du da und stehst bis zur Auferweckung. Deswegen heißt es ja Auferweckung.
Ja.
Lieben, schlafen, dann hätte ich Ruhe. Interessant für mich die Stelle, weil oftmals steht ja die Frage, was ist denn mit kleinen Kindern, die nicht getauft sind? Oder was ist mit Kindern, die vor ihrer Geburt sterben? Wann beginnt Leben aus Gottes Sicht? Für Hiob war eine ganz klare Sache, ne? Mit der Zeugung begann das Leben für ihn. Und er wusste, dass all die, auch wenn sie noch nicht geboren sind, in Gottes Gedächtnis sind. Und ich sage, vielleicht nicht, wissen wir nicht genau. Aber für Hiob war eine ganz klare Sache. Hat die alle auf eine Stufe gestellt. Wie gesagt, wir befinden uns in der Zeit zwischen Abraham, zwischen Josef und Mose. Mhm. Ja, also
zweites Plakat, zweites Israel,
ja, okay, ja, ja.
Klar. Also ungefähr hier in der Zeit.
Ja, okay.
Und Jesus zählt.
Ja,
ja, also mit Auferstehung und der Himmel kommt an. Das ist dann hier die Zeit, wo.
Der holt ja noch gar nicht Erlösung und so weiter. Die haben ja, dass ein Erlöser aber kommen wird, in der Form.
Richtig, in der Form wusste er noch nicht. Ne? Wir hatten letztes Mal gesehen, dass die drei Freunde Nachkommen von Esau waren, beziehungsweise Nachkommen von Abraham und Keturah.
Ja.
Neben ja westlich vom Weißen Land. Also der Gegend, wo hier auch lebte. Aber scheinbar hat er ja sogar von den Grabmälern der Ägypter gehört, ne? Weil die hat er hier gesagt, die sich verödete Plätze bauen. Und die meisten Ausleger tippen da auf die Pyramiden, die damals gebaut wurden. Seiner Geburt und seiner Zeugung rückgängig machen möchte, wohin gehen dann seine Gedanken?
Ja, das ist ja dann im nächsten Kapitel.
Ne? Nein, noch Ende von fast Kapitel 3.
Sag mal, wie würdet ihr denn Vers 19 verstehen, also den zweiten Teil? Und der Knecht ist frei von seinen Herren. Heißt das so, dass er sich dann einfach. Dass er sich jetzt nur als Knecht fühlt mit diesen ganzen Ballast, der Krankheiten auf ihn hat und dass er davon befreit ist? Oder meine ich, kann ich das Wort getreu übernehmen? Der Knecht ist frei vom Herrn, heißt er letztendlich. Ich bin mir keiner Rechenschaft mehr bewusst. Der ist von Gott auch also, gelöst. Oder was meint er jetzt mit Herrn?
Ich würde mal Vers 17 bis 19 in einem nehmen. Also dort, wo die Toten liegen, lassen die Bösen ab vom Toben.
Ja.
Dort ruhen die an Kraft erschöpften. Rasten die Gefangenen allsamt, hören nicht mehr auf die Stimme ihres Treibers.
Ja.
Der Kleine und der Große sind dort gleich. Und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Im Tod
stehst du nicht mehr unter deinem Herrn.
Damit bitte?
Im Tod stehst du doch nicht mehr unter deinem Herrn.
Ja, ja.
Wie Tom sagt, das gehört ja zusammen, die drei Versen.
Nee, dort sind alle gleich. Dort ruhen alle, egal ob ich in der Pyramide
liege
oder ob Gold neben mir liegt oder nicht.
Ja,
das ist völlig egal. Ich bin einfach nur tot.
Eben. Du bist tot und egal, ob du da Gold hast oder.
Und auch ob ich davor ein Sklavenhalter war oder ein freier Mann, spielt auch keine Rolle. Tot ist tot. Ne?
Ja.
So würde ich den Vers da verstehen. Aber danach schwenkt er seine Gedanken ab. Er geht jetzt nicht mehr von seiner Geburt aus, sondern jetzt. Wie liest ihr das ab, Vers 20? Da sagt er, warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben denen, die bitterer Seele sind? Wen meint er mit er?
Gott.
Okay.
Nee.
Ja, Moment. Ja, klar.
Warum gibt er dem mühseligen Licht ja, und Leben, ja. denen, die bitterer Seele sind? Wer kann Leben geben, einzig und allein Gott?
Ja, genau.
Bleibt ja kein anderer übrig, ne?
Ist er die rechtfertigt, wenn man kranke Schmerzen hat, alles verloren hat, was man hatte? So zu antworten und zu sagen, Gott, warum? Richtig so, mit Gott zu reden und zu sagen, warum hast du? Oder sollte man da...
Ja, doch, fragen kann ich doch.
Aber klingt bitter, ne?
Ja.
Wenn man sich auch mal die Psalmen anguckt, wie hat David mit Gott gerungen?
Okay.
Da ist nicht immer nur Lobpreis, sondern wenn ich mir manche Psalme angucke da... da hat David ja auch richtig hart praktisch gesehen mit Gott gerungen. So nach dem Motto, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau. Und selbst meine Pfeile liegen schon vor mir und solche Sachen.
Oder denk mal, an das, was wir schon in der Vergangenheit hatten, die Diskussion zwischen Abraham und Gott um Sodom und Gomorra. Der hat mit ihm diskutiert, ne? Wenn da 55 drin sind, wenn es 40 sind, wenn es 30 sind. Wir sind teilweise so dran gewöhnt, dass man sich ja nicht traut zu diskutieren, zu sagen, das sehe ich jetzt anders, warum machst du, ne?
Aber ich glaube, wenn du die Beziehung zu Gott genauso wie eine Vater, Sohn oder Tochter Sohn-Beziehung betrachtest, und wir als Christen, dann sollten das ja auch so betrachten. Oder wirst du auch mit deinem Vater, der bestimmte Handlungen vornimmt, die du als Kind vielleicht noch gar nicht verstehen kannst, auch da warum und so weiter. Und diskutierst ja auch, Kinder diskutieren ja auch mit ihren Eltern. Und könntest noch nicht verstehen, warum wir Eltern bestimmte Sachen nicht erlauben, einfach weil es pädagogisch oder wie auch immer nicht angebracht oder sinnvoll ist. Und genauso fängt er an, eine Diskussion zu führen. Und bekommt trotzdem vielleicht keine Antwort oder eine Antwort, die er jetzt noch gar nicht erkennen kann. Wenn man ja die Geschichte von Hiob weiterverfolgt, dass er dann am Ende sagt, der Herr hat gegeben, der hat genommen. Dann ist aber erstmal dahin gekommen.
Also gut, zum Ende spricht ja Gott zu ihm. Ne?
Ja.
Da ist er dann, wo er endlich seine Antworten kriegt. Aber jetzt erstmal.
Ich habe viele Kommentare dazu gelesen und die meisten sind sich darin einig, dass ein Ausdruck von einer besonders innigen Beziehung ist. Deine innige Beziehung heißt nicht nur, ich lobe dich, wenn du alles toll machst, sondern wenn mein Mann irgendwas macht, was ich nicht verstehe, wenn ich dann anfange, darüber zu grübeln, nichts zu sagen, mich zurückzuziehen, das ist keine gute Beziehung.
Nee.
Eine richtige Beziehung ist, ich traue mich offen zu fragen, ich traue mich offen, das anzusprechen. Und als ich in der Küche gestanden und mit Gott geschimpft habe und mich geschämt hat, hat mein Mann zu mir gesagt, Gott weiß das sowieso. Selbst wenn du es runterschluckst und nicht sagst, Gott weiß das. Und es ist besser, du sprichst es aus. Weil die meisten Beziehungen scheitern daran, dass man es nicht ausspricht. Dass die Frau zieht sich zurück oder der Mann zieht sich zurück oder die Kinder ziehen sich von den Eltern zurück, weil sie es Maul nicht aufmachen. Und Gott ist so liebevoll, und er kennt uns, erstens mal weiß er, dass ich so fühle, dann weiß er, dass ich unvollkommen bin, dann weiß er, wo ich meine Macken habe. Ja. Und wenn ich jetzt so tun würde, als wäre alles in Ordnung, wäre er verloren.
Richtig.
Von daher, also wir waren sich alle einig, dass das einfach dieser Ausdruck der Beziehung ist, dass man das stellen darf. Und viele Christen trauen sich das nicht. Und deswegen sind viele, die nachher da weggegangen sind, so gar nicht mehr an Gott, weil sie sich nämlich nicht getraut haben zu fragen. weil sie nicht mit Gott drüber gesprochen haben. Wir haben in letzter Zeit viele gesehen, die beim Zeugen Jehovas austreten. Die glauben dann nicht mehr an Gott. Warum? Weil sie nicht mit ihm gesprochen haben. Die haben da Sachen gesehen und haben sich das in ihrem Kopf und nicht mit Gott drüber gesprochen. Und heute stehen sie da und wissen nicht mehr, wer Gott ist und glauben nicht mehr.
Ich glaube aber, weil die auch ein falsches Gottesbild haben. Weil die auch nicht verstehen oder verstehen wollen, so nach dem Motto, dass man auch so mit Gott reden kann. Weil die Gott irgendwo... wenn da ist irgendwie das Verhältnis der Beziehungsebene kaputt. Ja. Wenn ich jetzt Gott irgendwie... sicherlich ist Gott oben auf dem Thron das Allerheiligste. Und, aber wenn ich einfach immer nur diese gebeugte Knechthaltung einhalte, dann frage ich mich natürlich, darf ich so mit Gott reden? Aber wenn ich dann auf einer Beziehungsebene bin, dann habe ich auch irgendwo, darf ich auch mit Gott wirklich im Einklang und darf auch mit ihm reden und darf auch so diskutieren. Das ist eben die Frage, was für Gottesbild habe ich? Ist Gott für mich der oben, der Allmächtige auf dem Thron sitzt, oder habe ich eine persönliche Beziehung, wo ich auch nur hart mit ihm reden kann?
Ja, auf dem Thron sitzen tut er ja so oder
so. Ja so oder so, aber...
aber er ist ja nicht nur der auf dem Thron, genau, er ist auch der Daddy, wie gerade nochmal.
Genau,
ja. Morgen lieber Daddy. Ja, er ist auch mein Daddy. Er ist nicht nur der unerreichbare... Ja. Und ja, das war das Bild, was ich früher mal hatte. Der Unerreichbare, der da irgendwo ist. Nee, das ist jemand, der geht Hand in Hand mit mir durchs Leben, ja. Und mit dem quatsch ich, wenn ich mich scheiße fühle und sage, sag mal, warum hast du das gemacht? Was soll das? Wie, passt gar nicht in mein Bild. Was soll das?
Das ist auch genau das Zwischenmädchen. Ich hatte jetzt mit einem guten Freund eine längere Diskussion, wo unsere Freundschaft zum Pastor am Tag kommen war, und hat gesagt, mir ist es wichtig, wenn man zu guten Freundschaft gehört, auch, dass man sich konstruktiv sagt, was einen nicht passt aneinander. Und das sage ich nicht, um den anderen fertig zu machen, sondern um einfach zu sagen, weil du mir wichtig bist, möchte ich dir helfen.
Genau.
Und das zu erkennen, zu sagen, ich kann 500 oder 1000 oder 10.000 Fans auf Facebook haben, das ist also gut und schön, aber das sind keine echten Freunde. Das sind echte Freundschaften, müssen auch konstruktiv Sachen ertragen. Und wenn ich merke, da und da läuft was falsch in deinem Privatleben, in deinem Berufsleben, in deinem sexuellen Leben oder, dann möchte ich auch als Freund dir da reinreden dürfen. Genau. Einfach um dir, um dich ein bisschen als Bruder, gerade als Bruder im Herrn aufbauen dürfen.
Der Punkt ist, das beschäftigt dich. Und wenn du nicht mit demjenigen darüber redest, sucht es sich trotzdem den Weg raus und dann redest du mit jemand anders darüber und dann kommst du leicht ins Geschwätz. Da kommt man nämlich leicht an dem Punkt.
Ja.
Und das hat er bei mir auch gemacht und ja und bla und dann redet man nur noch negativ und der arme Tropf, der sitzt da und weiß gar nicht, wieso sich alle wegwenden.
Aber Christen ja, sagen nicht, wie ja. Sie sagen, ihr Bild sein will.
Ja. Aber wie gesagt, es ist auch in so einer Einstellung, was für eine Beziehung habe ich. Er sitzt auf dem Thron, vollkommen richtig, aber gleichzeitig bin ich, wie Jude auch sagte, wieder mein Daddy. Und
ja, genau.
Daddy darf ich auch knuddeln. Und ja. Dann darf ich auch Fragen stellen.
Natürlich, genau.
Und dann darf ich auch sagen, du, warum bekomme ich jetzt die oder jenes nicht? Warum nimmst du mir das weg?
Ja.
Es tut mir doch gut, ich würde doch gerne damit alles spielen. Und du erlaubst es mir nicht. Verstehe ich nicht.
Deswegen ist wichtig, dass hier nach 1. Mose kommen. Dann hat man 1. Mose gehabt. Im Garten Eden hatte Gott sich regelmäßig mit Adam und Eva getroffen, sich unterhalten. Ja, ne? Na, also haben wir ja in dem Augenblick, wo sie sündigt hatten, dass sich verstecken. Also wussten sie zu der Zeit,
ja.
Ne, waren aus dem Garten raus. Dann haben wir die Gespräch zwischen, wer unterhält sich gleich danach mit
Donnerstag, mit wem haben wir uns unterhalten? Um wen geht's?
In der zweiten Stunde, Grundkurs.
Ja, da war ich ja nicht ganz dabei.
Ja, aber gehen wir jetzt schon, ja, seit Vierteljahr. Geschichte zwischen Kain und Abel. Und Kain, bevor Abel erschlägt und nachdem er Abel erschlägt, hat er die Sprich mit Gott. Fist zu Fist, ne? Wenn sie ganz normal unterhalten, nicht vom Thron runter, sondern.
Ja, ganz normal, ja.
war ich Sprung weiter, Abraham. Das war immer ein Gespräch, bist du gewesen? Also nie, die sind irgendwo da oben, sondern immer
von Angesicht zu Angesicht. Auf einer Höhe.
Und deswegen kann Hiob, wenn er diese Geschichten kennt, genauso mit ihm reden, ne? Und sagen, ich verstehe nicht. Ich verstehe einfach nicht.
Obwohl, wenn man mal so ganze alttestamentliche zurückschaut, wenn die, ob Abraham war, ob Moses war, sind ja meistens immer auf den Berg gegangen, um mit Gott im Gespräch zu kommen.
Abraham ist nur zum Opfern auf den Berg gegangen.
Mose? Ja, gut.
Und Mose kennt Hiob noch nicht, Mose kommt danach.
Ja. Na? Ja. Also, was ich sagen wollte, die also, haben zwar von Angesicht zu Angesicht, aber trotzdem irgendwo sind die auf dem Berg oder auf irgendwo, weil sie gemerkt haben, ich muss doch schon eine andere Position einnehmen, um Gott zu begegnen. Das wollte ich damit sagen. Also die, dass die praktisch schon eine andere Grundhaltung hatten und irgendwo schon für die nicht nur Gott Daddy war oder schon irgendwo etwas, ja, Königliches.
Hm. Aber das kommt später, als es ein Volk gibt, ne? Davor, wo er so mit Einzelnen handelt, da ist er immer selbst danach, wenn du siehst, die wie heißt sie bei Samuels Mama? Hanna, da erscheint er, spricht persönlich mit ihr. Aber es gibt doch nachher, also immer wieder, wo er persönlich erscheint und einfach mit ihr, mit den Leuten, nicht in der Anbetungsform spricht, also auf dem Berg.
Und ja auch mit Jakob zum Beispiel persönlich gesprochen.
Also mir kommt es darauf an, dass wir verstehen, dass man im Gebet auch sagen kann, ich komme mit der Situation nicht klar. Ich habe hier ein Problem mit dir. Ich sehe die Sache so und so. Das Gebet nicht nur ist, danke, danke dafür, danke dafür, danke dafür und ich brauche. Sondern dass es auch ist, unser Herz öffnen, unsere Gefühle zum Ausdruck bringen, zu sagen, vom Kopf her weiß ich, aber meine Gefühle sind momentan anders, oder?
Was der Ralf meint, ist das, was auch Astrid aufgefallen war bei dem Gebet von der Melanie.
Ja.
Das hat selbst jemand, der kaum was von Gott weiß, fürchterlich abgestoßen. Die hat hier für ihren Sohn gebetet und hat immer wieder gesagt, ich spreche das jetzt über ihn aus. Warst du dabei?
Ich glaube, ja.
Also es hörte sich an, als ob sie Gott befehlen wollte, da jetzt was zu machen. Und das hatte die Astrid abgestoßen, also hat sie hinterher erzählt, ja. Das war, wer ist denn Gott für sie, dem kann sie doch nicht einfach befehlen.
Ja.
Das ist, was du meintest.
Richtig. Und das habe ich so oft schon erlebt. Ich habe von Kindheit schon Probleme mit den Ohren und habe jetzt seit meinem 20. Lebensjahr erst einseitig und dann später beidseitig irgendwo drei Hörgeräte. Und wie oft haben gerade in der charismatischen Bewegung Leute für mich gebetet, Hand aufgelegt und haben gesagt, wir befehlen jetzt den Gott, dass Ralf wieder hören kann.
Hat er sich befehlen lassen, ne? Ich sehe, du hast immer noch Hörgeräte.
Ich hab. Ja. Nein!
Es war jetzt nicht böse.
Es war dann irgendwie kurze Zeit gut und zwei, drei Wochen später oder ein paar Tage später, du, krieg ich wieder Fieber. Ja. Und das hat sich teilweise sogar noch verschlimmert. Und mittlerweile sage ich, läutert auch damit, dass Gott, wenn Gott es will, dann kann er das, hätte er das schon längst verändert. Und wenn es so ist, das kann auch irgendwo gerade Außenstehende, oder wenn du gerade im frischen Glauben bist, ganz auch viele negative Folgen haben. Naja, und, wir haben Gott nicht zu befehlen. Gott weiß, was die Menschen brauchen und alles zu seiner Zeit. Wir können mit Gott ringen und so weiter, aber wir haben nicht Gott zu befehlen.
Ja, oftmals sagen sie dann zu dir, naja, das lag an dir, du hast nicht geglaubt. Dann hast du noch die Arschkarte.
Ja,
die
sorry. Gut mehr glauben, gut mehr beten.
Das Problem hatte ich ja in der Nazareth-Kirche gehabt. Da war mal ein Amerikaner und Die haben auch für mich gebetet, wo ich noch an Krücken lief. Lieber Gott, wir befehlen dir jetzt an, dass du Jörg wieder ganz normal gehen lässt, dass er gesund wird. Ja, da war eine, die hat gesagt, du kannst jetzt wieder ohne Krücken laufen. Es geht, wir haben das Gott anbefohlen. Ich sagte, so, und die Krücken bleiben hier. Ich sage, nein, die nehme ich trotzdem mit, falls es mir tatsächlich nochmal schlecht geht.
Und
mitten auf dem Leopoldplatz ging es nicht mehr.
Ja. Dann würden die Geschwister dann vielleicht sagen, du glaubst zu wenig.
Ja, genau.
Ich habe
der Frau das auch gesagt. Ja, dann glaubst du nicht an Gott.
Ja. Warum ging es dem Hiob jetzt schlecht? Warum ging es Hiob hier schlecht?
Weil er nicht geglaubt hat. Ne?
Genau.
Nein, zum schwachen Glauben, ne?
Genau.
Ja, da kann viel kaputt. Ich finde das schlimm.
Fakt ist, Gott ist nicht nur der nette Märchenonkel und der Papa, wo ich mich ankuscheln kann und nicht nur meine Bestellhotline.
Abhaken,
sondern wenn er was zulässt, sehen wir jetzt im Bibelbuch Hiob, hat er seine Gründe. Und das hat nicht damit zu tun, dass Hiob nicht geglaubt hat, zu wenig geglaubt hat oder wie sie ihm nachher erzählen wollen, dass er irgendeinen Scheiß gemacht hat. Gar nichts damit zu tun. Sondern Gott hat einen bestimmten Grund, warum er zugelassen hat. Haben wir erst letzte Woche gelesen, in den ersten beiden Kapiteln, worum es eigentlich ging. Weißt du, worum es ging?
Ja. Von hier.
Eigentlich ging es darum, dass die sich gestritten haben. Ne? Dass der Hiob, dass Gott gesagt hat, Hiob liebt mir, weil er mich liebt. Und Satan hat dann gesagt, nee, der ist selbstsüchtig.
Ja, und Hiob ist ja eigentlich, oder war ja sehr wohlhabend.
Der hatte ja alles richtig.
Also sehr viel Güter gehabt. Und dann, wie gesagt, sagt Satan zu mir, dein liebt dich ja nur, weil er ja alles hat und so weiter. Und wie Thompson erzählt hatte, kommt Satan und macht dann macht einen Deal in Anführungsstrichen mit Gott und nach dem Motto, ich klag dir das mal an.
Und den Job macht Satan heute noch.
Bitte?
In der Offenbarung wird die sagt, im letzten Videobuch wird die sagt, dass der Teufel noch heute tagtäglich bei Gott die Brüder verklagt. Das ist ein Job, den er immer noch macht.
Ja.
Das ist das, was er am liebsten macht. Andere anklagen. Deswegen war letzte Woche mein Punkt, dass wir nicht andere verklagen dürfen. Ne? Machen wir ja manchmal, dass wir so sagen, ja, unser Dienst als Christ ist zu loben und zu preisen und für andere als einzutreten, aber nicht zu verklagen. Ja, noch schweigen seine Freunde. Ab nächste Woche werden wir dann hören, wie seine Freunde ihm antworten. Und laut Plan lesen wir immer einen Freund und dann die Antwort von Hiob. Ist zwar viel zu lesen, aber wenn man nur den Freund so im Raum stehen lässt, dann hat man manchmal nur noch schlechte Gedanken im Kopf. Weil die glauben an Gott, aber haben teilweise ein ziemlich verzerrtes Bild über ihn. Und wenn wir uns das durchlesen, dann stellen wir fest, dass manchmal Christen, die wir kennen, auch so ein verzerrtes Bild von Gott haben. So wie du jetzt erzählt hast, ne? Das ist ja auch teilweise, was die Freunde denn hier auch nachher vorwerfen und sagen, wenn du nicht gesündigt hättest, wärst du nicht krank. Dann würde Gott nicht zulassen. Ist ja im Prinzip das, was man sagt, ne? Wenn du nicht was gemacht hättest, würde Gott dich dann schützen. Ne?
Aber dass Gott auch diese ganze Geschichte gebrauchen kann. Und für uns ist er hier auch ja heute immer noch ein Vorbild in gewisser Weise, dass Gott hier auch gebraucht hat. Oder dass Gott auch manche Behinderungen gebraucht hat. Damit mit Menschen irgendwo weiß nicht, ob ihr den Nick kennt, der ohne Arme und ohne Beine. Das ist für mich.
Das ist fantastisch.
Das ist für mich ein Vorbild. Ja. Das ist für mich ein Vorbild.
Der hat übrigens auch eine Zeit gehabt, wo er mit Gott gehadert hat und gefragt, warum hast du mich zur Welt kommen lassen, bla 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 bla. Ich weiß nicht, ob du das Hörbuch von dem kennst, das hat man vom Manu mal gekriegt.
Ich habe das ja jetzt aktuell auch gehabt, seit Anfang des Jahres hatte. Jörg weiß es, ich war im Mandelswerk aktiv und war einen Chef gehabt, der bis letztes Jahr beim Rechtsanwalt gearbeitet und der auch Christ ist, der sogar dann auch von meiner Behinderung einen Lohnvertrag bekommen hat.
Okay.
Und dann auf einmal stehe ich Weihnachten da oder vor Weihnachten da, bekomme keine Gehälter, habe über Weihnachten ohne Geld da gestanden.
Oh.
Er hat also den Lohnzuschuss selber in eigenes Portemonnaie angesteckt. Okay. Und ich habe jetzt noch 2 Monatsgehälter zu kriegen. Und Problem ist noch, ich wurde arbeitslos, musste mich wieder seit Jahresbeginn wieder selbstständig machen.
Oh.
Und habe jetzt noch das Problem, dass ich mit meiner Hausverwaltung, die haben eine Räumungsklage eingereicht, weil ich aufgrund dessen 2 Monatsmieten im Verzug war.
Oh.
Und das habe ich jetzt am Ende November. Also von daher ist dieses Jahr so richtig. Und wenn ich dir auch ehrlich so die Kindergeschichte von hier bis dort zur Zeit, was ich selber miterlebe. Und da ist es dann aber auch irgendwo, weil manche Christen dann gemeint haben, ja, du musst mal beten oder ist irgendwas in deinem Leben vielleicht falsch gelaufen, da hast du irgendwo auf Abwägen dich behoben und so weiter. Also dass die dann irgendwo schon wissen oder schon voreingenommen sind und wissen genau, warum das so gekommen ist. Wo dann aber auch manche Freunde merke, die einfach da sind, die auch finanziell dann unterstützt haben, merkt aber, das ist so, wie soll ich sagen, dass man auch mal mit Gott reden kann und mit Gott suchen habe gedacht, wie kann das sein? Wie kann das sein? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Da kriegt jemand noch vom Amt noch Geld für meinen Lohn und steckt es ins eigene Portemonnaie und ist Christ und predigt dann noch und predigt noch, nachdem ich gekündigt wurde und die Firma pleite ist, nach dem Motto und in einer Gemeinde und stellt mich dann noch irgendwo als Täter hin, ich würde ja schlecht über ihn reden.
Das aus der Erfahrung.
Das hat mir wehgetan. Und hat so und das tut heute noch weh. Und das ist also richtig. Naja.
Solche Storys kennen
wir. Und dann hat man mal so einen Punkt, wo man einfach sagt, wo man auch mit Gott einfach so im Einklang ist und so weiter. Ich bin offen für neue Gemeinden und so weiter, aber da ist man auch irgendwo schon. Könnte er sicher nachvollziehen. Also ich freue mich auf den Tag, ich freue mich, wenn ich meine Wohnung behalten kann und ich hoffe, dass das auch alles so kommt. Vielleicht auch als Gebetsanliegen irgendwo, aber ich habe auch nichts davor zu werden, weil ja alles, die Miete so zurückstehen, bezahlt. Aber das sind so Sachen, wo ich so dieses Jahr sagen kann,
du hast schon bezahlt, ja, oder?
Ich habe alle Mietrückstände jetzt bezahlt und das Problem war immer, weil mein Gehalt praktisch gesehen immer so um den statt den dritten, manchmal erst am 15.20. bekommen habe und habe dann praktisch gesehen, wo die Miete teilweise zu spät gezahlt. Und dann bin ich Ende des Jahres, also Ende 2016 gekündigt worden und habe das Novembergehalt, Leute, ich im Dezember bekommen, habe das erst am Anfang Januar bekommen.
Und dadurch
bin ich dann in 2 Monate in Verzug geraten. Ich hatte schon mal eine Abmahnung von meiner Hausverwaltung bekommen und nach dem Motto, ihre Miete wird unpünktlich gezahlt, hatte das damals mein Arbeitgeber auch gesagt. Dann hatte ich gedacht, okay, ich habe meine Patentante angefragt, weil die etwas wohlhabend ist. Die hat mir dann eine Miete geborgt, damit ich dann praktisch gesehen, wenn mein Arbeitgeber zu spät gezahlt hat, nicht mehr in Verzug kam. Und dann hat er mir als Christ, als Arbeitgeber, habe ich gedacht, ich habe meinen Novembergehalt noch nicht drauf, wenn es geht auf Weihnachten zu. Ja, habe ich die überwiesen, habe mir ein Überweisungsformular irgendwie angesteckt und ich habe das Geld trotzdem erst Anfang Januar bekommen. Also da habe ich auch sogar getrickt mit einer gefälschten Überweisung. Ich stand letztes Jahr Weihnachten ohne einen Cent da. Meine Mutter ist gekommen vom Plettenberg nach Berlin, die hatte ihren 75. Geburtstag.
Okay.
Das war mir peinlich, dass ich den nicht schicken konnte.
Ja, klar.
Also das möchte ich so. Und der kommt dann noch und sagt hier, was willst du denn, ist doch alles überwiesen und war nicht drauf. Und das hat richtig, richtig sehr weh getan. Und da musste ich noch die erste Januarwoche zum Amtsgericht mir einen Schein holen und musste dann noch gegen meinen Arbeitgeber Lohnklage einreichen. Also Beratungsstand wurde, dass ich dann Lohnklage gegen meinen Arbeitgeber mache. Das war Eigentlich, weil ich nicht wollte.
Und die Verwaltung hatte nicht zurückgezogen?
Die Abmahnung nicht, nee.
Nee, die Kündigung.
Und dann kam ja praktisch in den ein, zwei Monate, wo ich, ich hatte keinen Anspruch auf vom Amt abgeht, ja, weil ich ja noch Lohnanspruch hatte.
Ja.
Dann habe ich einen Antrag auf Insolvenzgeld gestellt.
Ja.
Insolvenzgeld bekommst du aber erst, wenn dein Arbeitgeber auch wirklich einen Insolvenzantrag gestellt hat. Und ja, damit hat er es auch bleiben lassen. Ja. Dann hatte ich praktisch gelesen, erst Anspruch offiziell ab Ende Februar auf Geld. Und dann hatte ich im Januar und Februar haben wir gute Freunde Geld geborgt.
Okay.
Und dadurch ist dann wieder zu spät gezahlt worden. Und seit März läuft das jetzt alles reibungslos wieder mit dem Geld. Ich habe alles nachgezahlt, keine Mietschulden mehr. Und mein Anwalt, den ich jetzt habe, sagt, also da kann nichts passieren. Kann jedem mal passieren, dass das jetzt indirekt hier verschuldet. Die können belegen, dass genau am selben Tag, wo ihr Lohneingang war, auch ihre Miete gezahlt haben. Dass Daueraufträge gekündigt werden mussten, ist klar. Der Einzugsermächtigung sind ja teilweise geplatzt, weil mein Arbeitgeber zu spät das Gehalt bezahlt.
Aber der Vermieter klagt noch, ja? Oder
der Vermieter klagt, hat eine fristlose Kündigung und gleichzeitig eine fristgerechte. Und beides zusammen ist eigentlich auch nicht zulässig. Unzulässig. Und eine fristlose Kündigung wird eigentlich nur stattgegeben, wenn noch aktuell Mietschulden
sind.
Und die sind ja nicht mehr. Ich habe ja praktisch gesehen, die Miete immer noch sogar im gleichen Monat gezahlt.
Ja.
Die beharren aber und sagen, okay, die Miete ist zum 3. zu zahlen. Auch das ist nicht rechtens, denn die Miete muss am 3. zur Zahlung veranlasst sein.
Okay.
Die sagen, wir haben damals irgendwo die ganze Wohnanlage, wo ich wohne, hätten die gekauft, hätten dafür Kredite aufgenommen und
ja,
das jetzt, also mein Anwalt sagte, mach dich da nicht verrückt. Du hast bezahlt, du hast keine Schulden zurzeit bei der Hausverwaltung. Und mit welcher Begründung sollen die Haus haben?
Okay.
Aber gut, trotzdem hat man dann das Gefühl, es könnte ja doch sein, dass du einen Richter hast und dir, die dich da vorher abgesprochen haben oder was weiß ich, man weiß es ja nicht in der heutigen Zeit, wenn die mich nicht raus haben, können sie teilweise sanieren und dann wieder so ein teuer Geld wieder neu vermieten. Das ist leider so.
Situation mit über Weihnachten kein Geld ist, und das hatte Peter auch schon gesagt.
Auch
der Chef nicht bezahlt hat.
Ja.
Der hat dann irgendwelchen anderen Leuten Geld gegeben. Peter stand ohne alles da. Der hat auch mehrfach die fristlose Kündigung gehabt. Und immer noch da.
Also ja, und sehr christliches Haus.
Ja,
das kannst du ja so nicht nehmen, weil sein Chef, der ihm mit Geld nicht bezahlt hat, war ja auch ein christlicher Chef. Also
ein Christ bist du da, glaube ich, noch immer nicht. Der wohnt ja hier um die Ecke.
Wir wohnen auch hier, sind auch Christen. Also die
ich weiß, kennt ihr den eigentlich?
Nee.
Aber hey, was mir auch wichtig ist, weil ich auch viele gerade in unserem charismatischen Bereich kenne und das wird wirklich auch bestätigen, mir ist einfach wichtiger geworden, wir finden auch authentisch und sagen, du Ralf, haben wir auch alles schon erlebt. Es ist nicht immer 365 Tage im Jahr, Halleluja, preist den Herrn. Sondern wir haben auch mal Probleme in der Beziehung, in der gesundheitlichen Bereich, im finanziellen Bereich, wo es Engpässe gibt und so weiter. Und das ist eigentlich, wir sind noch nicht in der Ewigkeit, wir sind noch nicht im Himmel.
Wieso bestreiten die Charismatiker das? Dass sie Probleme haben?
Ja,
also die Charismatiker, die hier bei uns gesessen haben, die haben den Arsch voller Probleme und kriegen den deswegen gar nicht hoch. Also da ist mir
ja, aufgefallen, dass die sagt, Halleluja, preist den Herrn, der Herr ist also gut, der Herr ist gemächtig, der Herr ist gnädig und wenn ich das immer höre, so Halleluja, preist den Herrn, 365 Tage, alles ist gut, Ralf, preist den Herrn, das kann ich nicht 365 Tage im Jahr von dir annehmen, dass alles gut ist. Irgendwo.
Gott nimmt das ja auch nicht an.
Aber ich denke, was die meinen, ist, dass als Hiob hörte, dass er sein Hab und Gut verloren hat und dass die Kinder tot sind, dass er da sagte, was war Hiob 1? Das ist der Vers, das
Gute schon zu schlechtes.
Genau, was du vorhin schon gesagt, zitiert hattest. Hiob 1, Vers 21. Also 22. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt, fiel auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, Und nackt werde ich dahin zurückkehren. Ja. Jahwe hat gegeben, Jahwe hat genommen. Ja. Der Name Jahwe sei gepriesen. Also einfach zu sagen, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht verstehen, aber...
Ja?
Also jetzt nicht in... Ist ein Unterschied zu sagen, ich preise ihn, weil er da ist und für alle Gute, was er jemals gegeben hat. Oder, das ist ja eine Satan hat ja zu ihm, zu Gott gesagt, weiß nicht, wie in deiner Bibel steht, dass hier ihn fluchen würde, steht in den meisten Bibeln.
Dass hier ihn?
Dass, also Satan hat zu Gott gesagt, Moment, wo ist sie?
Rühre ihn an und sieh, ob er nicht direkt ins Angesicht
ja, ob er abwendet oder so.
Genau, und wörtlich steht da im Hebräischen, dass er dir zum Abschied einen Segen sagen würde. Also nach dem Motto ins Deutsche übertragen, hat Satan gesagt, Gott, wenn du ihn angreifst oder wenn du dir den Segen wegnimmst, dann sagt Hiob zu dir goodbye.
Ja.
Und das ist ja der Punkt, an dem bei uns dann hapert, ne?
Ja,
also,
ja,
dass
ja.
Man dann sagt, kann ich denn noch glauben, dass er da ist? Oder teilweise sagen, du bist doof. Und das ist ja, was Hiob nie macht. Er sagt nie, dass er doof ist. Oder dass er,
ja, ja.
Er wendet sich nie von ihm ab.
Er klagt Gott auch nicht an, indirekt. Ja, schon, in gewisser Weise, aber irgendwo, wie er dann sagt, der hat gegeben, der hat genommen.
Na, er sagt, ich kann es nicht verstehen. Ist mir zu viel. Und am Ende verstehen wir ja auch, dass Gott Dinge machen kann. Und wer sind wir, dass wir sagen, das akzeptiere ich. Ne? Ob es Petrus, Paulus, der mit dem Töpfer Beispiel nimmt?
Paulus,
ne? Er sagt, dass Gott Töpfer ist, der Gefäße macht. Welche zum ehrenhaften Zweck, welche zum unehrenhaften Zweck. Und der Gefäß kann nicht sagen, was machst du mit mir? Also.
Ja.
Wir haben nicht das Recht, dass es uns nur gut geht. Oder nur, dass wir nur gesund sind. Oder nur, dass es